Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kirosec, dem bekanntesten Anbieter von IT-Security-Beratung, Pentest, Red Teaming und Incident Response. In dieser Episode dreht sich alles um das Thema Incident Response und die Erkennung von Vorfällen. Fragen wie, welche Vorfälle gibt es, wie gehe ich vor und worauf muss ich achten, werden heute von Joshua Thiago, einem leitenden Berater bei Kirosec, beantwortet. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Joshua, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu dem Thema Incident Response zu beantworten. Und da stellt sich gleich meine erste Frage. Was steckt denn eigentlich hinter dem Begriff Incident Response? Was können wir uns darunter vorstellen?
Eigentlich stecken ja vielmehr zwei Begriffe in Incident Response. Es geht also zum einen um das Thema Incident, also irgendeine Art von Vorfall, den wir bemerken, festgestellt haben, dass irgendwas nicht stimmt, und Response, was eben bedeutet die Reaktion oder die Antwort auf einen Vorfall, der erkannt wurde. Wir reden hier konkret über Sicherheitsvorfälle, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, und das ist im Wesentlichen oder ganz breit gefasst, was eben Incident Response bedeutet. Incident Response fängt aber eigentlich schon viel früher an. Also nicht nur zu der Phase, wo irgendwas erkannt wird und wo man sich dann überlegt, ja, was machen wir jetzt an der Stelle, sondern man muss im Prinzip ja durchaus einige Schritte zurückgehen, damit auf einen Vorfall vernünftig und auch adäquat reagiert werden kann, muss eben in der Vorbereitung sehr viel geplant werden. Und somit ist eigentlich auch klar, dass Incident Response auch immer eine proaktive Maßnahme ist. Also nicht nur reaktiv auf den Vorfall, sondern tatsächlich eine proaktive Maßnahme. Zum einen, um Vorfälle zu verhindern nach Möglichkeit, beziehungsweise eben auch um Vorfälle rechtzeitig zu erkennen. Und das ist natürlich auch ein Entscheidepunkt, wann erkenne ich überhaupt einen Vorfall und wie schnell bin ich in der Lage, eben meine gezielte Maßnahmen in die Wege zu leiten.
Was genau beinhaltet Incident Response?
Besteht Incident Response immer auch aus ganz vielen organisatorischen Maßnahmen, Prozessen. Da geht es um Zuständigkeiten, Rollen, die ich schaffen muss, Prozesse, die ich im Unternehmen einführen muss, Konzepte, die ich dazu brauche und viel, viel mehr.
Heißt Incident Response dann letztendlich einfach nur, sich nur mit den organisatorischen Fragestellungen zu beschäftigen?
Die technischen Aspekte spielen auch da natürlich eine Rolle, wenn es darum geht, bestimmte Abläufe später durchzuführen. Aber das ganze Thema mit organisatorischen und Abläufe und auf Prozessebene, das sind auch Sachen, die eine Vorbereitung eben sehr, sehr viel Zeit und eine gute Planung voraussetzt. Somit kann man eigentlich sagen, dass Incident Response ja keinen Selbstzweck erfüllt, sondern letzten Endes geht es tatsächlich immer darum, Schaden zu minimieren. Der Schaden ist möglicherweise schon da, weil der Angreifer eben irgendwas gemacht hat. Er hat eine Schwachstelle auf unserem System ausgenutzt und bewegt sich jetzt auf einem System oder auf mehreren Systemen. Also der Schaden ist möglicherweise schon da. Aber es geht eben jetzt darum, zum einen dafür zu sorgen, dass dieser Schaden nicht größer wird von Stunde zu Stunde, dass man den Angreifer eben so schnell wie möglich aussperrt, dass man wieder die Kontrolle gewinnt über die Situation. Und auf der anderen Seite natürlich eben auch, dass man eine Entscheidungsgrundlage für das Management aus den ganzen Erkenntnissen, die man eben gesammelt hat, vorbereitet, damit das Management eben weiß und versteht, wie es zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich am besten entscheiden soll.
Du hast jetzt bereits mehrfach von Vorfällen gesprochen. Welche Art von Vorfällen meinst du genau? Was können wir uns darunter vorstellen?
Konkret geht es um IT-Sicherheitsvorfälle. Und wir reden immer dann von IT-Sicherheitsvorfällen, wenn die bekannten Schutzziele in Informationssicherheit verletzt wurden oder eben Gefahr besteht, dass diese Schutzziele verletzt werden. Es geht also um das Thema Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit.
Kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären?
Stellen wir uns einmal vor, dass ein Angreifer eine Schwachstelle in einem Online-Shop gefunden hat und findet eben nun den Weg, über diese Applikation auf die Kundendatenbank zuzugreifen und darüber eben Kundendaten auszulesen. Dann haben wir eben in diesem Fall eben genau diese Verletzung der Vertraulichkeit.
Entschuldige, dass ich dich hier kurz unterbreche, aber hast du vielleicht ein zweites Beispiel für uns?
Ein anderer Angreifer findet eine Möglichkeit, E-Mails auf dem Transportweg mitzulesen oder Patientendaten einzusehen. Dann wird man auch in diesem Fall von einer Verletzung der Vertraulichkeit sprechen.
Du hast vorher davon gesprochen, dass in der IT-Sicherheit ein weiteres Schutzziel die Integrität ist. Was steckt denn genau dahinter?
Im Bereich der Integrität geht es eben darum, dass der Angreifer vielleicht eine Möglichkeit gefunden hat, die Backups so weit zu manipulieren, dass wenn wir der Meinung sind, dass wir nun die Backups nutzen können, um Systeme wiederherzustellen, dass wir ohne unser Wissen eben auch wieder irgendwelche Backdoors oder Schadcode wieder in die Systeme einbringen, weil eben der Angreifer eine Möglichkeit gefunden hat, vorher schon diese Backups zu manipulieren. Oder im Fall vielleicht von einem Unternehmen, was eigene Software herstellt, hat der Angreifer eine Möglichkeit gefunden, den Quell Quellcode dieser Software so zu manipulieren, dass eben die Software, wenn die dann verkauft oder den Kunden zur Verfügung gestellt wird, dass die auch schon wieder Schadroutinen oder Art von Backdoors enthält, damit der Angreifer eben später ganz, ganz viele Unternehmen damit befallen kann und angreifen kann.
Als drittes Schutzziel hast du die Verfügbarkeit genannt. Könntest du das nochmal näher erklären?
Was steckt dahinter? Naja, immer dann, wenn der Angreifer eine Möglichkeit gefunden hat, die Verfügbarkeit von Systemen, von Daten in irgendeiner Art und Weise einzuschränken, sodass die Benutzer eben nicht wie gewohnt auf ihre Datenbank zugreifen können oder auf bestimmte Applikationen oder vielleicht eine Firma eben in der Produktion einen Ausfall von einem SAP-System hat und damit die ganzen Prozesse hängen und die Produktion als solches eben nur noch teilweise eben weitermachen kann. Das sind typischerweise so die Vorfälle, über die wir hier sprechen, die wir natürlich entsprechend auch mit Incident Response an der Stelle alle erkennen wollen und darauf reagieren wollen.
Wie genau kommt es denn zu den Vorfällen?
Nun, das ist sehr unterschiedlich. Und Angreifer nutzen natürlich sehr viele Möglichkeiten, die sie haben, um Unternehmen anzugreifen, einzelne Mitarbeiter anzugreifen.
Wie macht der Angreifer das?
Was gerne genutzt wird natürlich von Angreifern, ist ein Angriff über die sogenannte Phishing-Mail. Das ist an sich nichts Neues. Das beobachten wir natürlich seit vielen Jahren. Aber das ist nach wie vor ein Weg, den Angreifer gerne wählen, weil er bis heute immer sehr gut funktioniert. Es wird also nicht irgendwie eine technische Komponente angegriffen, sondern eben über so eine Phishing-Mail wird typischerweise der Mitarbeiter angegriffen. Und wir alle wissen, dass manche dieser Phishing-Mails heutzutage tatsächlich eben wirklich sehr, sehr gut gemacht sind, so dass wir teilweise eben zweimal, dreimal mal nachdenken müssen und sich sicher gehen müssen, ist es tatsächlich jetzt eine legitime E-Mail? Wer hat mir tatsächlich die E-Mail geschickt? Kann ich bedenkenlos auf irgendeinen Link klicken? Und dann kommt es eben häufig dazu, dass jemand vielleicht unbedacht dann so einen Link klickt, im schlimmsten Fall vielleicht sogar im zweiten Schritt dann Zugangsdaten irgendwo eingibt und dann ist es auch schon passiert und dann hat der Angreifer schon mal irgendwie eine Möglichkeit gefunden, vielleicht Schadsoftware auf einem einzelnen System auszuführen. Und das ist natürlich häufig so der erste Schritt, um sich dann entsprechend im Netzwerk, in der Domäne auszubreiten und entsprechend seine Rechte zu erweitern und immer weiter vorzudringen.
Das klingt ja jetzt schon sehr, konkret. Hast du vielleicht noch weitere Beispiele, vielleicht sogar aus deinem Alltag?
Dann gibt es natürlich noch ganz andere Arten von Angriffen, die wir nach wie vor kennen, die natürlich auch seit Jahren bekannt sind, also auch da eigentlich nichts Neues. Sowas wie zum Beispiel das Thema Ausnutzen von Schwachstellen. Das kann zum Beispiel ungepatchte Systeme betreffen, die vielleicht regelmäßig gepatcht werden, aber der letzte Patchstand hängt vielleicht auch schon 2 Wochen, 3 Wochen, einen Monat zurück und dann gab es halt eine Schwachstelle, die es seit 2 Wochen eben so gibt oder bekannt wurde und wir waren einfach nicht schnell genug mit dem Patchen der Systeme und die Angreifer waren schon drauf. Oder die sogenannte Zero-Days-Schwachstellen, die eben von heute auf morgen bekannt werden, die aktiv von Angreifern auch ausgenutzt werden, wo der Hersteller selbst vielleicht von dieser Software noch keine Möglichkeit gefunden hat, Patches zu veröffentlichen. Das passiert und entsprechend werden natürlich auch solche Wege gerne von Angreifer genutzt.
Sind genau das die Gefahren, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen?
Gibt es ganz andere Dinge, die vielleicht jetzt, die man gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, die aber natürlich auch dazu führen können, dass es zu der Verletzung der Vertraulichkeit oder Integrität kommt. Beispielsweise verlorene oder gestohlene Hardware. Ja, also das typische Szenario, was man eben kennt. Notebook, was man eben in der Bahn vergisst oder am Flughafen oder gestohlen wird. Und dann ist die spannende Frage, was passiert denn jetzt mit dieser Hardware, wenn der Angreifer die in die Hände bekommt? Kann er damit weiteren Schaden anstellen? Auf welche Daten hat er denn an der Stelle zum Beispiel Zugriff?
Okay, ich verstehe. Man muss also auch weiter denken als nur an die IT-Landschaft. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, die berücksichtigt werden müssen?
Eben auch vielleicht Szenarien, die man auch nicht unbedingt jeden Tag auf dem Schirm hat, die aber auch durchaus eine Rolle spielen können, nämlich Innentäter-Szenarien. Also immer dann, wenn tatsächlich sogar die eigenen Mitarbeiter Dinge tun, die so nicht vorgesehen sind, die zum Beispiel vielleicht unberechtigt Daten einsehen, Entwicklungsdaten, Forschungsdaten und die unberechtigt kopieren, im schlimmsten vielleicht solche Daten sogar weitergeben an einen Mitbewerber oder jemand anderen. All das sind Möglichkeiten und Wege, wie natürlich all diese Vorfälle, über die wir gesprochen haben, im Alltag auftreten können.
Das Ganze klingt für mich so, als würde das Thema Incident Response vor allem in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Ja, absolut richtig. Das ist tatsächlich so. An sich ist ja Incident Response kein neues Thema. Aber in der Vergangenheit war es lange Zeit so, dass Incident Response eher so ein Randthema war oder Nischenthema und sich viele damit eben nicht so ganz beschäftigen wollten. Es gab viel spannendere Themen. Aber da gibt es tatsächlich eine ganz andere Entwicklung, die wir so beobachten über die letzten Jahre und letzten Monate, dass einfach Interesse an Incident Response immer weiter zunimmt.
Woran liegt das genau?
Es gibt mit Sicherheit mehrere Gründe dafür, warum das so ist. Wir haben auf der einen Seite natürlich viele Pflichten, die sich aus gesetzlichen Vorgaben oder Regulatorien ergeben, beispielsweise Kritis und damit die ganzen Unternehmen, die eben der kritischen Infrastruktur in anderen Bereichen zuzuordnen sind. Also beispielsweise Unternehmen aus dem Bereich Energieversorgung, aus dem Finanzsektor und ganz vielen anderen Bereichen. Die haben natürlich gesetzliche Vorgaben, die sie ja erfüllen müssen, und da spielt Incident Response natürlich eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, bestimmte Dinge eben zu etablieren, damit bei Bedarf, wenn was passieren sollte, die Unternehmen entsprechend gut vorbereitet sind.
Welche neuen Regulatorien fallen dir in diesem Zusammenhang ein, die ja in der Zukunft etwas ändern?
Im Zuge von NIS 2 werden natürlich auch zukünftig ganz viele weitere Unternehmen dazukommen, die sich ebenfalls diesen Herausforderungen stellen müssen und die sich entsprechend genauso auf Incident Response vorbereiten müssen, genauso dafür ein gutes Konzept brauchen, Strategien, um sich entsprechend auf Vorfälle vorzubereiten. Und das ist eben mitunter ein Grund, warum das Thema Incident Response eben für viele Unternehmen immer wichtiger wird. Aber wir können durchaus auch beobachten, ein gewisses Umdenken festzustellen ist.
Sind es dann also dann hauptsächlich die neuen Gesetzgebungen, die der Incident Response zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen?
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in der Vergangenheit sehr viele Sicherheitsvorfälle, die es so gab, bekannt geworden sind und sich natürlich Geschäftsführer auch natürlich Gedanken darüber machen, was ist, wenn wir als nächstes kompromittiert werden, wenn die Angreifer uns im Visier haben. Und vielen Sicherheitsverantwortlichen ist dadurch eben auch klar geworden, dass proaktive Maßnahmen natürlich die Sicherheit erhöhen, aber niemals alle Vorfälle verhindern können.
Hat sich denn in irgendeiner Weise die Herangehensweise verändert?
Naja, in der Vergangenheit lag der Fokus natürlich ganz häufig darauf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Angriffe zu verhindern oder eben diese Hürde für Angreifer so hoch wie möglich zu setzen. Und das ist natürlich auch die Voraussetzung und Grundlage überhaupt, um die Schutzziele so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
Wie wurde das konkret gelöst?
Was hat man gemacht in der Vergangenheit? Man hat natürlich versucht, mit diversen technischen Komponenten den Angreifer überhaupt gar nicht in die Lage zu versetzen, dass er auf meine Systeme zugreifen kann. Das heißt, man hat im Bereich Netzwerk Firewalls gekauft und installiert, um entsprechend den Angreifer auszusperren. Auf den Endpoints, mein Notebook, auf meinen PCs wurden entsprechende Technologien eingesetzt, um Schadsoftware zu erkennen, den Angreifer darin zu hindern, eben Schadcode auszuführen mit Produkten wie AV, EDR und ähnliches. Systeme wurden in der Vergangenheit auch schon gehärtet, um eben nicht einfach durch Standardeinstellungen dem Angreifer Möglichkeiten zu bieten, unberechtigt Zugriff auf Systeme zu erlangen. Und dann vielleicht hin und da nochmal Penetrationstests, um einfach mal zu prüfen, wie schaut es denn aus mit meiner neuen Anwendung? Findet man da irgendwelche Schwachstellen? Und all diese Dinge sind absolut notwendig, sind auch absolut richtig. Und dennoch bleibt einfach ein gewisses Restrisiko. Und wir werden natürlich nie hundertprozentig ausschließen können, dass doch in irgendeiner Anwendung, die wir haben, in irgendeinem System, irgendeine Art von Schwachstelle schlummert, von der wir nichts wissen. Oder dann haben wir es eben tatsächlich auch wieder mit den Angreifern zu tun, wie wir vorhin beschrieben haben, ein Innentäter. Das heißt, ein eigener Mitarbeiter, der durchaus auch die Berechtigung hat, auf bestimmte Daten zuzugreifen. Also es gehört quasi zu seinem Alltagsgeschäft. Also will ich dann unterscheiden, ob das jetzt legitim ist oder nicht legitim ist. Also es gibt ganz viele Dinge, wo ich einfach am Ende des Tages feststellen muss, ein gewisses Restrisiko ist einfach an der Stelle immer da.
Fallen dir vielleicht noch weitere Beispiele ein?
Verwende Software in meiner Lieferkette für meine ganze Produktion oder für meine Anwendungen, und ich weiß auch da natürlich nicht, wie schaut es denn aus mit diesen ganzen Bibliotheken, die in der Software genutzt werden, von Drittherstellern und so weiter. Sind die alle sauber? Enthalten die vielleicht irgendwelche Schwachstellen, die der Angreifer ausnutzt? Also auch da relativ schwierig zu sagen, ich kann all diese Risiken eliminieren. Werden wir natürlich nie erreichen.
Was genau kann man denn dann machen?
Wir versuchen deswegen natürlich immer in Informationssicherheit die Verteidigung in so sogenannte Verteidigungslinien oder mit dieser gestaffelte Verteidigung aufzubauen. Die Idee dahinter ist natürlich die, dass man sagt, naja, wenn eine Verteidigungslinie durchbrochen wird von den Angreifern, weil er eine Möglichkeit gefunden hat, ein bestimmtes System zu umgehen, dann sollte natürlich nicht alles fallen, was wir sonst noch an Maßnahmen ergriffen haben. Und der Angreifer sollte eben dadurch jetzt nicht in der Lage sein, plötzlich doch auf alles zuzugreifen. Und entsprechend haben wir eben diese gestaffelte Verteidigung. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist natürlich die spannende Frage, was passiert, wenn der Angreifer leider auch diese letzte Verteidigungslinie durchbrochen hat und wir tatsächlich dann auch nichts mehr haben, um den Angreifer an der Stelle abzuwehren.
Was wäre denn der richtige Ansatz?
Wenn wir als Unternehmen immer davon ausgegangen sind, naja, wir haben jetzt hier so viel in Sicherheit investiert, es wird schon niemals irgendwas passieren. Und jetzt haben wir eben genau diesen Tag X, wo der Angreifer doch eine Möglichkeit gefunden hat, im Prinzip alle diese Linien zu durchbrechen. Dann ist klar, wenn wir uns nicht darauf vorbereitet haben, dann erfolgt typischerweise eine falsche Reaktion. Wir geraten in Panik, wissen nicht, was, wie und wann zu tun ist. Und das ist halt genau das Problem an der Stelle, wenn man in im Bereich eben nicht genug im Bereich Incident Response in der Vorbereitung gemacht. Und das ist mit einer der Gründe oder ein weiterer Grund, warum eben viele Unternehmen erkannt haben, dass da wirklich sehr viel Bedarf besteht, auch zukünftig mehr zu machen, sich besser vorzubereiten, weil die eigentliche Frage nicht mehr lautet, wird irgendwann mal was passieren, werden wir irgendwann mal angegriffen werden, sondern eher die Frage, wann wird das passieren und was machen wir dann, wie reagieren wir darauf?
Verstehe. Welche Bedeutung hat denn dann eine gute Vorbereitung?
Eine gute Vorbereitung ist tatsächlich extrem wichtig. Also ich würde durchaus sagen, das ist das A und O überhaupt, um erfolgreich Incident Response zu etablieren und entsprechend auf einfache Vorfälle reagieren zu können.
Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen?
Ich habe jetzt natürlich ganz viel darüber erzählt, was die Angreifer alles so machen und welche Möglichkeiten die Angreifer alles haben und ja, wie groß die Herausforderungen für uns sind. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass glücklicherweise eine gute Vorbereitung eben sehr viel zu einer erfolgreichen Incident Response beitragen kann. Und das ist eigentlich so genau das, wo wir hinwollen. Und deswegen kann man wirklich sagen, dass unabhängig von der Art des Vorfalls ist, also egal worum es jetzt tatsächlich geht, die Vorbereitung tatsächlich so ziemlich die wichtigste Phase in Incident Response ist, dass sie am Ende des Tages tatsächlich auch bestimmt, wie gut ein Unternehmen im Fall eines Falles auf so einen Vorfall eben reagieren kann. Und deswegen gibt es ganz viele Themen, die im Bereich Vorbereitung umgesetzt werden sollten, um schnell und richtig auf Vorfälle zu reagieren.
Welche Art von Vorbereitungen können ja Unternehmen dann eigentlich treffen?
Der erste Schritt ist wahrscheinlich der, dass natürlich allen Beteiligten klar sein muss, dass Incident Response kein klassisches IT- oder ein IT-Sicherheitsthema ist, sondern vielmehr ist Incident Response immer auch ein Management-Thema. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass das Management von Anfang an dabei sein muss, wenn es darum geht, das Thema Incident Response einzuführen, zu etablieren und entsprechend mit all dem, was eben dahinter steckt.
Gibt es noch weitere wichtige Punkte?
Der zweite Schritt ist, was ich natürlich immer brauche als Grundlage, eine Art Strategie oder überhaupt einen Incident Response Plan, in dem eben beschrieben ist, wie möchte ich und wie soll ich überhaupt auf Sicherheitsvorfälle reagieren. Und auch da gehört wieder natürlich sehr viel dazu, zu diesem Incident Response Plan.
An was können sich Unternehmen bei der Erstellung dann orientieren?
Da gibt es natürlich keine hundertprozentige Vorlage, die ich einfach nehmen kann und auf alle Unternehmen auf der ganzen Welt anwenden kann. Das funktioniert so nicht. Jedes Unternehmen ist anders aufgestellt. Ich habe andere Zuständigkeiten, andere Strukturen im Unternehmen, andere Prozesse. Entsprechend muss so ein Plan tatsächlich wirklich detailliert ausgearbeitet werden und muss tatsächlich auch sehr viele Dinge berücksichtigen, die man vielleicht so nicht auf dem ersten einen Blick auf dem Schirm hat.
Welche konkreten Punkte kannst du hier nennen?
Da geht es eben zum Beispiel darum, in so einem Plan das Thema von, was mache ich denn überhaupt, um Vorfälle zu kategorisieren? Wenn es ein Vorfall gemeldet wird, was habe ich da überhaupt für Grundlagen, um zu sagen, ist das jetzt ein Vorfall, dem möchte ich eine hohe Bedeutung widmen oder eben vielleicht ist das Ganze nicht ganz so kritisch an der Stelle. Also was habe ich da für Entscheidungsgrundlagen für die Kollegen, die solche Vorfälle bearbeiten? Geht Hand in Hand natürlich auch mit dem Priorisieren entsprechend von Vorfällen und das hat natürlich alles Auswirkungen entsprechend auch auf das Unternehmen und Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsführung, welche Maßnahmen gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt zu treffen sind.
Das sind ja nun hauptsächlich technische Aspekte, mit denen ich mich im Vorfeld beschäftigen muss. Kannst du denn auch Themen aus dem nicht-technischen Bereich nennen, die man als Unternehmen bei der Vorbereitung berücksichtigen muss?
Zum Beispiel zum Thema Kommunikation. Also wer hat dann tatsächlich hier irgendwelche Interessen und auch Aufgaben zu übernehmen im Bereich Kommunikation, wenn was passieren sollte? Wann muss ein Vorfall vielleicht gemeldet werden an Behörden, Datenschutzbehörden, an meine Kunden, an Partner, an meine Mitarbeiter? Wer übernimmt die Kommunikation? Was wäre tatsächlich gute Kommunikation, vielleicht weniger gute Kommunikation? Brauche ich da Spezialisten vielleicht dazu, Krisenkommunikation oder ähnliches? Was ist im Bereich Dokumentation? Wo erfasse ich überhaupt diese ganze Vorfälle, die ich bearbeite? Habe ich da eine Plattform dazu? Was brauche ich dafür für technische, organisatorische Lösungen an der Stelle und Vorgaben, damit das Ganze funktioniert?
Kann der Verantwortliche für die IT-Sicherheit das mit seinen Kollegen aus der IT denn überhaupt alleine stemmen? Oder wird vielleicht noch jemand benötigt?
Dann brauche ich natürlich ab einem gewissen Punkt natürlich auch ein sogenanntes IR-Team. Also im Prinzip die Kollegen im Haus, die so einen Vorfall tatsächlich auch bearbeiten. Also im Prinzip diese Eingreiftruppe, diese Feuerwehrtruppe, die ich dann im Haus habe, die sich um diese Sicherheitsvorfälle kümmern. Und da muss ich mir natürlich gut überlegen, wen brauche ich dazu, aus welchen Bereichen? Und dann werde ich feststellen, naja, das sind eben nicht nur die Kollegen aus den IT-Bereichen, meine IT-Administratoren, Kollegen aus dem Betrieb, aus dem Firewall, Team, aus der IT-Sicherheit, sondern das sind dann teilweise eben auch Kollegen aus anderen Bereichen, aus der Personalabteilung, eben aus der Kommunikation und so weiter. Also alles Kollegen, die im Fall eines Falles, wenn tatsächlich mal so ein Vorfall auftreten sollte, alle irgendwo Interesse haben, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen und entsprechend auch in ihren Bereichen Maßnahmen ergreifen müssen, damit wir entsprechend ja so schnell wie möglich eben wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückkommen. Und das bedarf natürlich auch da wiederum viel Planung für so ein Instant Response Team. Wie schaut es da aus mit den Ressourcen? Wie lange habe ich Ressourcen? Wenn was passieren sollte, kann ich ohne weiteres diese Kollegen ersetzen? Wenn das auch ein Vorfall ist, der vielleicht über 1-2 Tage behandelt werden muss, wie gehe ich damit um? Wie mache ich das in Urlaubsvertretungen und so weiter? Also wirklich ganz viele organisatorische Aspekte, die da natürlich eine Rolle spielen.
Das waren nun wirklich sehr viele organisatorische Punkte, die ja berücksichtigt werden müssen. Was gibt es darüber hinaus noch?
Dann gibt es am Ende des Tages natürlich auch immer technische Maßnahmen, die eine Rolle spielen, die ich benötige, damit Instant Response funktioniert. Ich brauche vielleicht spezielle Software, um Abbilder zu erstellen, Artefakte einzusammeln. Ich brauche an einer Stelle vielleicht Komponenten für so ein zentrales Logging, wo bestimmte Events eben protokolliert werden, damit ich später im Fall eines Falles vielleicht auch für die Forensik einfach genau die Informationen habe, die der Forensiker braucht, um eben nachvollziehen zu können, was ist denn überhaupt so passiert auf dem System. Hat sich der Angreifer umgeschaut oder hat eine Stelle vielleicht auch schon viel mehr gemacht.
In diesem Zusammenhang fällt mir gerade noch der Aspekt der Gerichtsverwertbarkeit ein. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen?
Das Thema Gerichtsverwertbarkeit spielt dann irgendwann mal eine Rolle, wenn es darum geht, Beweise zu heben, Beweise zu sammeln, aufzubewahren. Worauf muss ich achten? Das sind alles Aspekte, die natürlich auch da eine Rolle spielen. Und am Ende stehen dann natürlich auch sowas wie Playbooks natürlich immer wieder dann auch im Raum, wo es darum geht, eben, ja, den Kollegen aus dem Incident Response Team eben genau diese Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie an der Stelle eben benötigen, damit Incident Response funktioniert.
Was genau sind denn eigentlich Playbooks?
Eigentlich ist die Idee ganz simpel. Die Idee dahinter ist die, dass man sagt, naja, wir wollen eine Art Leitfaden ausarbeiten für die Kollegen, die solche Vorfälle bearbeiten, damit sie bei Bedarf eben zu jeder Zeit wissen, was sie tun sollen, wie sie es tun müssen, um ja eben keine Fehler zu machen und auch den Kollegen entsprechend einfach diese Sicherheit zu vermitteln, dass sie einfach wissen, wie das Ganze eben ablaufen soll.
Warum und ja, für wen genau sind diese Playbooks denn besonders wichtig?
Wir haben es ja glücklicherweise nicht jeden Tag mit Sicherheitsvorfällen zu tun. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein Kollege so einen Vorfall bearbeiten muss, der solche Vorfälle vielleicht in der Vergangenheit noch nie bearbeitet hat. Oder so ein Fall liegt halt vielleicht auch schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr zurück. Und dann ist natürlich wieder eine gewisse Panik oder einfach ein gewisser Stress, der dann aufkommt. Man möchte nichts falsch machen und überlegt, wie war das doch, was haben wir damals besprochen, was muss ich denn jetzt zuerst machen? Muss ich das System herunterfahren? Muss ich es isolieren? Welche Sachen muss ich vielleicht vorher wegsichern? Und genau all das wollen wir natürlich im Rahmen von so einem Playbook eben eben festhalten, damit die Kollegen, einfach gesagt, bei jeder Art von Vorfall zum Playbook aus der Schublade ziehen können und sagen, naja, jetzt haben wir tatsächlich hier festgestellt, wir haben hier Szenario A, B oder C und jetzt gehen wir einfach diese Checkliste durch, Punkt für Punkt, und dann spielt es keine Rolle, welcher Kollege jetzt Dienst hat, ob es 2 Uhr morgens ist oder am Wochenende, dann weiß jeder tatsächlich jederzeit, wie er bestimmte eben Abläufe durchführen muss, und das gibt einfach allen eine gewisse Sicherheit und wir bringen viel Struktur rein, um solche Vorfälle einfach immer auch auf gleichem Niveau mit gleichen Maßnahmen eben entsprechend zu behandeln. Das ist letzten Endes das, was man mit so einem Playbook erreichen möchte, und das ist natürlich auch eine super Grundlage, so ein Playbook, um das auch regelmäßig für Übungen zu nutzen, um einfach genau das zu testen, inwieweit diese ganzen Playbooks tatsächlich in der Praxis auch wirklich funktionieren.
Das hört sich ja schon mal ziemlich gut an, denn so sind alle Beteiligten gut auf den Vorfall vorbereitet. Wie läuft es aber jetzt konkret mit den Übungen ab?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Arten, wie solche Übungen tatsächlich stattfinden können. Die Idee generell von solchen Übungen ist einfach zu sagen, wir wollen eine gewisse Routine reinbekommen in der Behandlung und Erkennung von Sicherheitsvorfällen. Am besten lässt sich das wahrscheinlich vergleichen mit dem, was die Feuerwehr dann auch tut. Ja, auch da wissen wir, die Feuerwehr übt und trainiert regelmäßig für den Ernstfall. Und da wird natürlich keiner akzeptieren, wenn die Feuerwehr erstmal sagen müsste bei einem Einsatz, also wie war das jetzt, welchen Schlauch brauche ich hier und welche andere Ausrüstungsgegenstände muss ich jetzt mitnehmen zum Einsatz. Und nicht klar ist, wer was macht, wer für was zuständig ist. Das wird man natürlich so niemals akzeptieren wollen. Und deswegen sind diese Übungen ganz wichtig, auch im Bereich Instant Response, damit eben einfach diese Routine da ist für diesen Instant Response Team, damit die Kollegen einfach diese ganze Vorgänge und Vorgehensweise ganz häufig damit eben trainiert haben und wissen bei Bedarf tatsächlich alles gut. Ich habe eine gewisse Ruhe und weiß, wie das funktioniert.
Wie laufen genau die genannten Übungen ab? Was wird dabei geübt?
Auf welche Ebene man das macht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Man kann natürlich für die erste Zeit das Ganze erstmal anhand von sogenannten Tabletop-Übungen oder Tabletop-Exercises durchführen. Das bedeutet, das sind im ersten Schritt erstmal Übungen, wo es tatsächlich eher, sagen wir, auf theoretischer Ebene die Dinge durchgespielt werden und man bestimmte Szenarien einfach durchspielt und sagt, naja, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir haben eben hier zum Beispiel das Szenario Phishing-Mail und der Mitarbeiter hat jetzt auf den Link geklickt und hat zum Beispiel irgendwo Zugangsdaten eingegeben. So, und was machen wir jetzt? Und dann kann man, wie vorhin schon gesagt, jetzt einfach mal so ein Playbook aus der Schublade ziehen und sagen, okay, welches Playbook haben wir? Okay, ich habe hier das Playbook Phishing-Mail und vielleicht Zugangsdaten kompromittiert und spielen das jetzt einfach mal gedanklich durch, was wir machen würden. Das deckt hier und da wahrscheinlich schon ganz viele Dinge auf, die vielleicht so vom Ablauf dann doch nicht ganz so funktionieren, weil vielleicht Zuständigkeiten doch nicht geklärt sind und so weiter. Und dafür ist das eigentlich schon mal ganz gut.
Wie tief sollen solche Übungen gehen?
Wenn man den nächsten Schritt weitergehen möchte, bietet sich natürlich an, diese Übungen tatsächlich dann auch durchaus nochmal weiterzufassen. Das heißt, diese potenziellen Angriffe, die wir natürlich auch erkennen wollen, können wir natürlich durch solche Übungen auch simulieren. Das heißt tatsächlich auch simulierte technische Angriffe, wo es zum einen auch darum geht, festzustellen, wie schnell reagieren wir überhaupt auf solche Vorfälle? Wann bekommen wir überhaupt mit, dass jetzt so ein Szenario eingetreten ist? Funktionieren diese ganzen Komponenten, die wir haben? Funktioniert das mit den Meldewegen, bis wir überhaupt bis wir überhaupt alarmiert werden? Und was ist dann tatsächlich mit den Schritten, die wir einleiten, wenn es darum geht, jetzt vielleicht Systeme herunterzufahren, zu isolieren, segmentieren, Informationen einzusammeln, Hauptspeicher zu sichern und andere Sachen, die man typischerweise macht? Hängt es da vielleicht hier und da an Stellen, die man vielleicht vorher so nicht auf dem Schirm hatte, weil vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten nicht erfüllt werden oder andere Dinge, die eben dazu führen, dass es an der Stelle halt doch nicht funktioniert. Genau dafür sind diese Übungen eben auch da, um eben diese Fehlerquellen abzustellen, diese ganzen Playbooks eben weiterhin auszuarbeiten, weiter zu optimieren, damit bei Bedarf dann tatsächlich, wenn was passieren sollte, man genau das in der Hand hat, um zu sagen, ja, wir wissen jetzt tatsächlich, wie das Ganze funktioniert.
Das war's mit dieser Folge unseres IT-Sicherheits-Podcasts. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie gerne rein auf www.kirosec.de und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.